Sie ist erstmal nur gelernte Friseurin und bricht mit allen Erwartungen, was in diesem Beruf möglich ist. Heute ist sie Unternehmerin und führt zwei Firmen und steht als Sprachrohr auf den Bühnen ihrer Branche. Als Frau und Mutter spricht sie nicht nur über Selbstständigkeit, die Freiheit bedeutet, sondern auch über Feminismus und Beziehungen. Vom Business bis zum echten Leben dahinter. Willkommen bei Hinterm Stuhl mit Samantha Schiller.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich bin gespannt. Darf ich deine Hater beschimpfen?
Du darfst meine Hater beschimpfen. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und ich habe heute eine ganz besondere Gästin, auch sehr spontan. Sie konnte sich gar nicht vorbereiten auf das, was heute auf sie zukommt. Mama, ich freue mich, dass wir heute das zusammen machen. Vielleicht stellst du dich mal für die paar Leute da draußen vor. Wer bist du, was machst du?
Ich bin deine Mama. Ich bin kaufmännische Angestellte in einem noch sehr jungen, reifen Alter. Stolze Großmutter. Und vor allen Dingen aber stolze Mama. Und ich bin gespannt, welche Fragen ich heute hier beantworte. Ich habe ein bisschen Angst.
Also ich glaube, dass man aus unserer Stimme schon hört, dass wir verwandt sind. Und wir müssen auch sagen, dass wir uns sehr ähnlich sehen. Man kann nicht verleugnen, dass, also der Apfel ist nicht so weit gefallen. Möchtest du denn verraten, wie alt du bist?
55.
Also du bist halt knappe 20 Jahre älter als ich. Das genau. Was ja wirklich noch sehr jung ist, was ich jetzt mittlerweile auch in der Kita merke, dass ich auch trotzdem eine junge Mama geworden bin in der Generation, obwohl es bei mir ja 8 Jahre später war als bei dir damals.
Aber richtig cool wird's, wenn du auf den Spielplatz gehst und andere Väter sagen, du hast aber eine nette Mama. Das ist schon toll. Ich leih mir für die kleine Maus gerne, damit ich ja mein Lob bekomme.
Ich habe ein paar Fragen zum Ankommen, um ein bisschen reinzukommen. Wenn du an meine Kindheit denkst, was kommt dir als erstes in den Kopf?
Dass ich dir immer gesagt habe, ich wünsche dir die Leichtigkeit des Seins und du warst als kleines Kind ein unglaublich fröhliches und offenes Kind. Also du sagst ja immer zu mir, Mama, das ist so deine Glitzer-Erinnerung. Nee, du warst einfach für mich ja wie die Sonne. Ne? Die Sonne kam und du warst immer fröhlich, immer aufgeweckt. Es war immer sehr, sehr angenehm und pflegeleicht.
Ich sage dazu immer die rosa Rücksichtbrille, weil meine Mama auch sagt, ich hätte nie geschrien.
Ja mal, mein Gott, das fällt nicht ins Gewicht. Man muss ja immer die Masse sehen, ne? Und wenn das halt mal war, dann kann man sagen, zählt das nicht.
Alles klar. War ich für dich eher, ja gut, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, also ich war kein herausforderndes Kind, ich war ein leichtes Kind.
Ja, ich kann das ja vergleichen heute mit deiner Tochter, wissbegierig. Und das hat es immer sehr leicht gemacht, weil dich konnte man sehr schnell begeistern. Na, da musste ich nicht, sage ich mal, dreimal um den Kreis laufen und noch einen Purzelbaum schlagen, sondern du hast dich für alles interessiert. Wir konnten dich an unserem Leben teilhaben lassen und das fördern. Und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und da gehen wir gleich auch nochmal rein, denn ich werde ja jetzt 34 Jahre alt. Ja, noch jung und knackig, würde ich mal sagen. Aber vor 34 Jahren waren ja auch noch viele Dinge anders, auch was so das Frauenbild und das Muttersein angeht. Deswegen habe ich da auch ein paar Fragen zu mitgebracht. Aber zuallererst würde ich dich gerne noch fragen, was hast du damals als meine größte Stärke gesehen, auch wenn ich sie selbst nicht gesehen habe?
Ja, Intelligenz hört sich jetzt doof an, aber du warst immer unglaublich klug im Leben. Also ich wusste immer schon, ist egal wie, du wirst deinen Weg gehen. Du wirst dich erinnern, dass Schulzeit für mich nicht so wichtig war. Also ich bin selber nicht gerne zur Schule gegangen und ich fand es einfach sehr ungerecht, dass mein Kind zur Schule gehen musste. Aber es ging ja nicht anders. Aber ich wusste immer, du gehst deinen Weg. Du warst immer schon zielstrebig und was du immer hattest schon als junges Mädchen, ist Selbstreflexion. Und das habe ich immer bewundert.
Ich würde gerne mit der Zeit anfangen, bevor es mich überhaupt gab. Wie war es denn?
War nicht so viel Zeit.
Das ist doch schuld. Wie war es für dich als junge Frau und Mutter vor 30 Jahren zu leben? Also welche Vorstellungen hattest du damals von deinem Leben als Frau?
Also als ich bin ja Jungmutter geworden. Ich war 20, bin dann 21 geworden. Ich hatte in der Zeit noch gar keine Vorstellung, dass ich vielleicht mal Mutter werden will. Das kam erstmal in meiner Überlegung gar nicht vor, weil ich den Mann nicht hatte. So dieses, ich war sehr ein wilder Teenager, ich bin viel feiern gegangen und das kam gar nicht in meiner Überlegung. Als ich dann deinen Vater kennengelernt habe, war das mehr so, boah, das könnte ich mir so vorstellen, ich komme an Und dann haben wir geheiratet und dann war auch ganz klar, ich möchte auch ein Kind haben. Also ich hatte das Gefühl, ich bin angekommen und dann kam der naive Gedanke, boah, voll toll, dann hast du ein Kind und dann baust du heim und dann guckst du mal, was du noch so machen willst. Und das war ja bis dahin auch erstmal so. Ja, das hat ja auch dann direkt geklappt und dann auch, ich gebe es offen zu, ich wollte ein Mädchen haben. Ne? Ich konnte es nicht beeinflussen, aber ich wollte einfach ein Mädchen haben. Der Wunsch ist dann in Erfüllung gegangen. Und das war alles leicht eigentlich zu handeln für mich. Ich habe das wirklich als sehr leicht empfunden, nur die Gesellschaft halt nicht. Eine junge Mutter, ne, ach, so jung, also heute sagt man, man ist zu alt. Weiß ich nicht, wenn man mit 35, 36 noch Kinder kriegt, angeblich ist man heute zu alt oder oh, heute ist es normal, ich kenne mich nicht aus. Aber damals war das so, ach, na ja, muss das sein in dem Alter. Und schwieriger wurde es eigentlich, als ich gemerkt habe, ich möchte wieder arbeiten gehen. Ich möchte was aus meinem Leben machen. Und zwar nicht aus meinem Leben machen, heißt Mutter sein und zu Hause bleiben ist schlecht, sondern ich hatte einfach viel vor. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war immer schon sehr kreativ und habe zwar einen kaufmännischen Beruf, aber daneben, ich wollte immer was Kreatives machen. Ich wollte mich ausleben, alles, was so in mir steckt, irgendwie transportieren und das war schwierig.
Und das stelle ich mir so krass vor, hätte ich jetzt eine 13-jährige Tochter. Und wenn ich mir vorstelle, vor 13 Jahren hätte ich die Kleine bekommen. Ich meine, gut, das hat Vor- und Nachteile. Würdest du sagen, dass Jungmuttersein den Vorteil hat, dass man sich vielleicht nicht so viele Gedanken macht? Dass man einfach so reingeht?
Ja, total. Also ich würde das heute genauso wieder machen. Ich habe das nur als Vorteil gesehen. Also auch heute sehe ich das als Vorteil. Ich bin eine junge Oma. Ne? Ich meine, wenn du jetzt kein Kind bekommen hättest, wäre das egal. Aber ich verstehe dich etwas besser. Ich kann aber auch von dir noch lernen, weil ich nicht zu schrullig bin, dass ich das nicht mehr annehmen kann. Ne? Also man kann sich dann auch noch zusammen entwickeln, finde ich. Ne, man muss die Schotten da nicht so dicht machen. Und das bringt mir, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt schon 60, 70, ja 60 ist ja bald soweit, aber ne, dann ist, glaube ich, das Verständnis für die junge Generation nicht ganz so da. Ne?
Dann hast du das Gefühl, dass man so ein bisschen den Anschluss verliert zu den neuen Gedankengut in dem Sinne.
Ja, die jungen wir Menschen müssen uns vormachen, jeder hat ältere Menschen um sich herum und denen wird es auch oft zu mühselig, sich den neuen Dingen zu stellen. Ne? Und das empfinde ich nicht so. Ich habe auch durch dich da viel gelernt, sich seinen Dingen zu stellen, die man so hat. Aber grundsätzlich war es für mich ein Vorteil, weil ich heute nicht so alt bin, dass ich nicht für mich, du weißt ja, ich habe ja vor ein paar Jahren auch ein Reset gemacht, habe mein Leben neu strukturiert und neu geordnet. Das hätte ich alles wahrscheinlich nicht mehr gemacht, wenn ich älter gewesen wäre.
Ja. Wie war das Rollenbild damals um dich herum? Was war selbstverständlich und was war eher Pflicht?
Ja, ich bin Mutter, ich habe zu Hause zu bleiben. Mhm. Also definitiv. Also ich habe mit deinem Vater einen riesen Ärger gekriegt, als ich nur geäußert habe, ich möchte wieder arbeiten. Das war ein ganz langer Prozess. Er hat ganz klar zu mir gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich bin seine Frau. Er hatte damals eine große Firma. Ich habe das nicht nötig. So, das war tatsächlich so, dass er gedacht hat, was sollen denn die Leute denken, dass wir das nötig haben, dass ich arbeiten gehe. Das heißt, Frauen sind in der Regel nur arbeiten gegangen, wenn die finanziellen Mittel schlecht waren. Ne? Also wenn sie arbeiten gehen mussten. Und auf dem Spielplatz war das auch so. Als ich dann arbeiten gegangen bin, war das oft so, dass diese ja dann doch damals älteren Mütter, als ich es war, mir sehr, sehr deutlich vermittelt habe, welchem Schaden ich meinem Kind antue. Das war nicht so einfach auszuhalten.
Ja, du warst ja dann auch so die Einzige in dieser Generation, die so jung Mutter ist. Also man hat ja dann auch wenig Verschwesterungen, die einen dann untereinander unterstützen, so kann ich mir das vorstellen. Ne? Jetzt muss man natürlich auch sagen, was ich wichtig finde, Papa ist ja 12 Jahre älter als 13. du. 13. Das macht natürlich auch nochmal einen krassen Konflikt in der, wie man sich sein Leben vorstellt tatsächlich. Ne?
Ja gut, jetzt muss man sagen, mit 21 war ich da natürlich auch ein bisschen rebellisch und kämpferisch. Ne? Das muss ich rückwirkend sagen, hat mich aber gerettet. Mhm. Weil wäre ich in dieser Rolle geblieben, du gehörst hinterm Herd und kümmerst dich um Kinder und das war es für dich, ja, dann wäre das für mich schlecht ausgegangen, glaube ich. Und so hat er irgendwann verstanden, dass mich in seiner Firma zu haben für ihn ein großer Vorteil ist. Logisch, als Ehepaar, du bist deine engsten Vertrauten, du bist im Team immer stärker als alleine und plötzlich auch feststellt, dass seine Frau sehr wohl Geschäftsführerqualitäten hat, ne? Und das hat uns ja auch sehr weit gebracht. Aber es war halt für mich nicht einfach. Mhm. Ne? Also auch in der Firma später, die wir hatten, war es für mich nicht einfach, weil ich war immer diejenige, die das kleinere Gehalt bekommen hat aus steuerlichen Gründen, ne, die trotzdem aber den Haushalt alleine geschmissen hat, das Kind alleine erzogen hat, Hausaufgaben gemacht hat. Also ich hoffe, du sagst da gleich was zu, wie du das so empfunden hast, ne? Aber man will ja allem gerecht werden, ne, und sich da durchzukämpfen. Und das empfinde ich heute tatsächlich so, dass das ein Wahnsinnskampf jeden Tag für mich war, zu sagen, ich gehe 8, manchmal auch 14 Stunden arbeiten, mache zwischendurch meine Pausen, kümmere mich um mein Kind, gehe auf den Spielplatz oder basteln oder malen oder keine Ahnung was. Oder integriere das sogar. Damals hatten wir für dich ja ein Kinderzimmer im Büro, ne, wo du dich kreativ entfalten konntest. Da waren dann auch deine Freundinnen zu Besuch, die das, glaube ich, alle gefeiert haben. Aber die Belastung für mich war ja da.
Ja, weil die Tradition ja auch immer noch so geprägt wurde, dass du auch für Care-Arbeit, Haushalt und Kinder und also Kinder, Kind in dem Sinne dann verantwortlich bist und Papa dann sozusagen arbeitet, du halt aber arbeiten möchtest und dann somit die Doppelbelastung getragen hast.
Das war ja, das ist ganz klar die Aussage auch, wenn du arbeiten willst, dann guck, wie du es auf die Kette bekommst, ne? Weil ja, die Generation deines Vaters hat das nicht eingesehen. Nee. In irgendeiner Form zu Hause was zu machen. Nee. Also ich weiß nicht, ob du das überhaupt rückblickend in Erinnerung hast, dass da überhaupt sich jemand, ne, es ist alles in meinen Händen gewesen. Ne? Und das hört sich vielleicht jetzt nach Beklagen an, nee, war es nicht, für mich war das normal. Diese Doppelbelastung war normal und du kannst heute meinen heutigen Mann fragen. Ich denke manchmal, wenn ich die Enkelkinder da habe, ich habe zwei Enkelkinder, und dann machen wir die Wohnung so strubbelig und wir basteln und machen und tun und zwischendurch noch eine Maschine Wäsche, dann sage ich oft zu ihm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das früher geschafft habe. Ja. Ich muss permanent am Limit gewesen sein. Ich meine, Gott sei Dank verdrängt der Mensch, aber ich muss permanent am Limit gewesen sein.
Ja,
und einen Hund hatten wir noch. Also,
ja, wir hatten auch teilweise auch zwei Hunde.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja auch das, was ich so wahrgenommen habe. Also du bist ja, seit wann bist du geschieden?
18 Jahre.
18 Jahre. Und seit 18 Jahren habe ich ja auch keinen Kontakt mehr zum Papa. Aber es war auch das, was mir auch so vorgelebt wurde, dass die Frau halt immer regelt und sich auch nicht beklagt. Weil du warst ja auch jemand, der sich nie beklagt hat. Also du hast geregelt, du hast gemacht, du hast gekümmert, zwar immer mit einem leicht stressigen Unterton, ne, weil du halt am Limit warst, was man ja auch total nachvollziehen kann. Aber für mich, in meinem Frauenbild, hat mich das ja auch bestärkt zu sagen, ja, okay, Frauen regeln halt. Frauen regeln halt und Männer arbeiten halt. Und dann gucken wir halt, dass es irgendwie funktioniert.
Ja, und bist halt selber schuld, wenn du arbeiten willst. Ne?
Ja, gut. Ja, und das ist ja so das Interessante, wie sich die Gesellschaften dann auch so verändert haben, weil jetzt, zwar jetzt noch nicht so, wie wir uns das wünschen, aber jetzt können Frauen im besten Fall sich das ein bisschen aufteilen. So entwickelt sich das im besten Fall ja auch die nächsten 10 Jahre weiter. Aber damals musstest du dich entweder entscheiden oder halt beides machen.
Ja gut, aber stell dir das mal vor, ich wäre zu Hause geblieben, sage ich mal, und hätte nur das Geld ausgegeben, ne, und mich um dich gekümmert, dann bist du irgendwann ja aus dem Haus gegangen. Was ist denn dann die Alternative? Ich war ja jung, ich war ja dann so, wäre so lange aus dem Berufsleben gewesen, mich hätte ja gar keiner mehr eingestellt.
Ja.
Als was soll ich denn, also in den Berufen, die ich vielleicht arbeiten wollte, hätte mich ja gar kein Mensch mehr genommen, ja, ne, weil einfach nach der Lehre habe ich geheiratet. Und dann hätte ich ja nichts mehr an Erfahrung dazu gewonnen. Und davor hatte ich tatsächlich unterschwellig immer Angst. Mhm. Ne? Im Nachgang hätte man mich wahrscheinlich auch verurteilt. Ja, du hast ja immer nur auf Kosten deines Mannes gelebt.
Ja gut, ja, gut, dafür
hätte der im besten Fall ein tolles Zuhause gehabt. Aber man macht es ja auf jeden Fall falsch. Ne?
Als Frau kannst du es immer nur falsch machen. Ja. Das steht fest. Jetzt haben wir natürlich, dann hattest du natürlich auch gerade in der Situation, wo du dich geschieden hast. Ja, die Situation, die ja viele Frauen haben. Du hast deinen Mann unterstützt, im beruflichen Wege supportet, hast ja auch sein Leben organisiert und auch so organisiert, dass er dadurch ja auch Geld verdienen konnte. Und ich weiß ja, und du hast ja gerade auch gesagt, du warst halt angestellt. Aber was ist dann passiert, als ihr euch scheiden lassen habt? Weil ihr blieb nichts übrig davon. Von
also
das
hört sich jetzt bitter an. Ich habe tatsächlich gar nichts mitgenommen, aber ich würde es auch das immer wieder tun. Also vielleicht zur Vorgeschichte. Man lässt sich ja nicht einfach so scheiden. Ne? So, genau. So eine Ehe geht irgendwann in die Buchse. So ist ja auch jetzt mal wertfrei, wer daran schuld ist oder nicht schuld ist. Aber ich habe ja schon lange gemerkt, dass ich aus dieser Ehe raus muss, weil ich sonst seelisch kaputt gehe. Und habe mich nicht getraut, weil ich diejenige war, die angestellt in meiner eigenen Firma quasi war.
Ja.
So, ein dickes Sparbuch hatten wir, aber das gehörte halt uns beiden. Ne? Also wir haben ja alles auf einen Lebensabend aufgebaut, wo wir gesagt haben, ach, uns wird es im Alter mal gut gehen. Da kam ich dann aber auch alleine nicht dran. Und dann, wie das dann so ist, dann hat man mal den ersten großen Streit und sagt, pass auf, bis hier nicht weiter. Und dann hatte man mir damals alle Kreditkarten, alle EC-Karten gesperrt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren in Amerika und ich hatte noch $100 in der Tasche und dein Vater hat uns ausgesetzt mit dem Wohnwagen.
Mhm.
Und ich hatte keine Mittel, um, weil ich nicht wusste, ob er wiederkam, mit dir irgendwo hinzufahren. Also ich, ne, wir haben uns da einen schönen Tag gemacht, soweit es für mich ging. Ne, das war echt verkrampft, aber.
War das nicht in San Francisco?
Das war in San Francisco. Ja. Und ich hatte nur $100 in der Tasche und habe dann gedacht, so, nun gehe ich zur Polizei und lass irgendjemanden in Deutschland anrufen und mir Geld schicken. Ne, weil das einfach nicht ging. Ne? Er ist ja dann wiedergekommen, das war dann auch nicht so schön, aber auf jeden Fall ging es dann weiter. Man hat sich dann vertragen und Einsicht und keine Ahnung was. Und dann gab es einen zweiten Moment, ich weiß, ob du das auch noch weißt, da haben wir Urlaub gebucht. Und zwar nach Tunesien.
Mhm, sind wir sind in so eine Clubanlage geflogen. Wir sind alleine geflogen.
Ja, wir sind alleine geflogen, genau. Weil er morgens schlechte Laune hatte und gesagt hat, dann halt nicht.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, nee, dann machst du nicht. Du hast dem Kind versprochen, wir fliegen. Also sind wir beide alleine nach Tunesien gefahren. Das waren diesmal keine $100, ich hatte genau 100 Mark und wollte dann dort vor Ort an den Geldautomaten gehen und habe gemerkt, man hat mir wieder mal das Konto gesperrt. Und als ich da wieder kam, war mir ganz klar, diese Ehe ist beendet. Ich muss irgendwie nur gucken, wie ich das mache und habe dann für mich den heute rückwirkend den Fehler gemacht zu sagen, das Kind muss erst aus dem Haus. Du kannst deinem Kind das nicht antun. Du bist ein schlechtes Vorbild, wenn du dich aus dieser Ehe befreist. Ich hatte das Gefühl, ich bin zu egoistisch oder ich bin nicht leidensfähig genug. Ne? So dieses, ich muss das aushalten, sonst bin ich auch nichts wert. Und habe aber angefangen, natürlich Geld beiseite zu schaffen. Und so hatte ich damals, als ich entschieden habe, ich gehe, das war übrigens der Tag, an dem du ausgezogen bist.
Ich weiß.
An dem Tag, als du ausgezogen bist, habe ich entschieden und für mich ist jetzt hier Ende. Ne? Da hatte ich 20.000 Euro. Und als ich dann gesagt habe, ich lasse mich scheiden, hieß es dann, ja, kannst du haben, die Scheidung. Entweder wir streiten uns jahrelang oder du gehst und alles gehört mir. Und dann habe ich gedacht, naja, dann gehe ich halt mit den 20.000 Euro. Da komme ich ein paar Monate mit klar und lass alles hinter mir und fange einfach von vorne an. Und das war erst ein beängstigendes Gefühl und komischerweise, als ich die Tür zugezogen habe, kam ein totales Hochgefühl, weil ich gedacht habe, jetzt ist egal, was passiert, ich schaffe alles. Ich schaffe alles. Was mich noch so ein bisschen umgehauen hat, ist, dass man ja eigentlich für dich noch Unterhalt zahlen wollte, musste.
Na, ich bin mit 17 bin ich ja ausgezogen.
17,5 warst du. Ja. Wir uns vereinbart haben, ist egal, was mit uns ist. Na, du bist unser Kind, da kümmern wir uns natürlich weiter drum und er halt auch. Und ja gut, mit dem Scheidungsding hat er auch das eingestellt und das hat mich natürlich in Ängste gebracht finanziell, ne? Dich nicht so unterstützen zu können, wie du es verdienst und wie du es vielleicht auch manchmal gebraucht hättest. Ne? Diese Abhängigkeit war schlimm für mich.
Ja, es ist ja auch klassisches Machtmissbrauch über Geld.
Ja, natürlich.
Also.
Ich bin mir auch fast sicher, dass man gedacht hat, mir geht das Geld aus und ich komme wieder. Mhm. Dieses Angebot hat man mir ja gemacht. Wenn ich unter der Brücke schlafe, dann dürfte ich ruhig wiederkommen. Wenn mich ja sonst keiner will, wird man mich zurücknehmen. Dieser Satz hat mich so stark gemacht, dass ich heute auf mein tolles Leben oft zurückblicke und denke, guck dir an, wie schön so eine Brücke sein kann.
Ja, es ist der absolute Wahnsinn, wenn wir einmal die Brücke schlagen, habe ich das sehr viel in meinen Kundinnen, die mir dann sagen, okay, mein Mann ist selbstständig, ich arbeite bei ihm im Salon und unterstütze ihn und mache dann auch die Care-Arbeit. Was würdest du solchen Frauen raten?
Gleichberechtigung an dieser Stelle. Also wenn man im gleichen Unternehmen ist oder füreinander arbeitet, ne, für ein gemeinsames Ziel, Es ist immer gut, eine Regelung zu finden, einen Vertrag zu machen, was auch immer, weil Vertrag kommt von Vertragen. Hm. Und Scheidungen können sehr, sehr schmutzig sein. Trennungen haben mit Emotionen und Gefühlen zu tun. Man kann das nicht mehr auf Geschäftsebene regeln. Das funktioniert nicht.
Ja.
Na, man muss an sich selber denken. Eine Freundschaft hält nicht ewig. Eine Ehe muss auch nicht ewig halten. Und ich kann das gut argumentieren. Ich habe heute zum Beispiel eine Ehe, da ist der Mann auch der Mehrverdiener, davon leben wir, aber ich könnte auch überleben alleine.
Ja.
Und ich werde nicht eingebremst, sondern ich könnte mich auch weiter entfalten, wenn ich das will. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
Ja, und auch nicht das Gefühl zu haben, man ist finanziell nur von einer Person abhängig, sondern wenn man sich was zusammen aufbaut, dass beide finanziell davon profitieren, ist egal, was passiert. Ne?
Aber für den Mann oder für die Frau, die jetzt, sage ich mal, mehr verdient, ist ja erstmal egal, ist das doch auch eigentlich schön zu sehen, derjenige, wenn man eine Krise ist, derjenige bleibt nicht bei mir, weil er bei mir bleiben muss,
ja,
sondern weil er aus freien Stücken bei mir bleibt.
Ja.
Das ist doch eigentlich für beide eine Win-Win-Situation.
Ja, nicht, wenn man so sozialisiert ist, dass du mit Macht deinen Stellenwert untergraben musst. Und das sind ja leider bei vielen Männern und bei älteren Männern halt auch nochmal anders, weil sie so die Beziehungsdynamiken in der Hand hatten. Ne? Und das merkt man gerade aus unserer Geschichte ja ganz arg und gerade aus deiner. Und es war ja dann auch ganz gut, dass ich damals sehr schnell mein eigenes Geld verdient hatte. Ne? Also die Ausbildung kam da ja wirklich wie gerufen, weil bei Papa zu bleiben wäre bei mir halt auch keine Option gewesen, weil er hat ja auch schon mein Zimmer ausgemessen und war froh, dass ich raus war. Also das,
ja gut, ich glaube auch da, ich weiß nicht, zuerst seiner Ehrenrettung vielleicht, ich glaube einfach, weil er ja zu Hause gearbeitet hat, ne? Nachher war das für ihn eine logische Konsequenz, aber ich glaube, er hat das auch geahnt, dass du ihn verlässt. Das war für ihn auch schwer, auch wenn er das nicht so gezeigt hat. Aber er hat ja damit auch die Macht über dich verloren. Und ich glaube, ihm war ziemlich klar, dass seine Frau jetzt sich mal ganz schnell vom Acker macht. Weil die Jahre davor, als ich gesagt habe, ich muss hier raus, er immer gesagt hat, dann siehst du deine Tochter nie wieder.
Mhm.
Und die Angst, die war bei mir so groß, dass ich gedacht habe, nee, das teile ich jetzt auch noch aus, ne? Das schaffe ich schon.
Das ist halt auch das, ist mit dem Macht über Geld, hat er auch die Macht, dir das Kind wegzunehmen. Ja,
genau. Ist logisch, ne?
Ja, ja.
Wo hätte ich mit dir hingesollt? Ohne Geld, ne? Wie soll ich mein Kind ernähren? Der hätte immer die besseren Karten gehabt. Hat eine große Firma, ne? Die lief ja auch auf seinem Namen und so weiter. Das wäre für mich nicht gut ausgegangen.
Ja.
Also auch psychisch nicht gut ausgegangen.
Ja, absolut. Und da merkt man halt auch, was für einen Druck du auch als Frau hattest durch die Rolle, die du irgendwie erfüllen musstest. Also auf einer Seite die Rolle in der Familie, aber auf der anderen Seite wolltest du dir ja auch deine eigene Rolle irgendwie gestalten. Und rückblickend hatte ich auch so das Gefühl nach der Scheidung, dass du etwas nachzuholen hattest als eigenständige Person und halt auch Frau, die du bist. Und wenn ich das so sagen darf, mir war bis dahin gar nicht klar, dass du eine eigenständige Person bist, weil du warst einfach immer meine Mama.
Ja, klar.
Ja, ja, es ist ja auch ein Teil von dir. Es ist eine Rolle, die wir spielen. Aber mir war gar nicht bewusst, dass du eine eigenständige Person bist. Mit Gefühlen, mit Wünschen, Träumen, Leidenschaften, was auch immer. Weil dafür vorher nie der Raum war, dass du das zeigen konntest. Kleinen Alter und je nachdem hat man das auch nicht so gesehen, weil man auch mit sich natürlich sehr beschäftigt ist. Aber das war etwas, was ich danach erstmal gelernt habe, wo ich auch in meiner heutigen Zeit sehr oft dran denke, dass ich nicht mich in einer Rolle verlieren möchte. Und nicht, dass du das bewusst getan hättest, aber es gab ja gar keinen Raum dafür, dich selbstbestimmt zu entfalten.
Also rückblickend auf jeden Fall. Rückblickend sehe ich das sehr wohl. Ne, ich weiß nicht, Coldplay hat damals irgend so ein Lied rausgebracht, da ging es um Marionetten, keine Ahnung was. Ich habe das Lied das erste Mal gehört und habe gedacht, das war ich. Ne? Die an den Marionettenstrippen hängt, die man gelenkt hat und nur zwischendurch mal so ein bisschen ausgewichen ist, da habe ich mich total drin gehört in diesem Lied. Geht mir heute noch so, wenn ich das höre. Ja, funktioniere gut, laufe schön an meiner Leine und dann ist die Welt toll, dann geht's dir gut, dann verwöhne ich dich, ne? Und die Menschen mögen dich, weil du hast ja so einen tollen Mann, du bist ja so erfolgreich. Also heute, ich würde mir immer an erster Stelle treu bleiben. Wenn ich mir an erster Stelle treu bleibe, geht es meinem Umfeld gut, ne? Denn man ist dann authentisch, ne? Man schläft besser, man leidet nicht, Man muss einfach bei sich bleiben. Man muss einfach bei sich bleiben.
Ich sage jetzt mal so die Gesellschaft, und das ist, was ich ja auch immer so lese, ist, wenn Frauen von diesen toxischen Beziehungsdynamiken, was ja hier eindeutig auch so der Fall ist, spricht, würden jetzt viele dazu sagen, weil die Frauen natürlich immer das Problem sind, ja selber schuld, wenn du dir so einen Mann aussuchst. Ja. Da hätte es ja gehen können.
Ja, das ist richtig. Ich hätte auch einfach auf meinen Impuls hören können. Nämlich am Tag der Hochzeit habe ich das Gefühl gehabt, na, ich muss Nein sagen. Und habe mich nicht getraut, weil, völlig bescheuert eigentlich, aber so war das damals, was sagen denn die Gäste und meine Eltern? An dem Morgen der standesamtlichen Trauung hatte ich das Gefühl, ich muss Nein sagen. Das fühlte sich nicht richtig an. Und ich bin froh, dass ich dann Ja gesagt habe, sonst hätte ich dich ja nicht bekommen. Ne? Aber so prinzipiell, was reitet denn uns Menschen, nicht auf sich selber zu hören? Also ich, der Gesellschaft auf wen sollen wir denn hören, wenn wir nicht auf uns selber hören? Das würde mir heute nicht mehr passieren. Und dann passiert ja etwas, man fühlt, also ich war immer schon eine selbstbewusste junge Frau eigentlich. Und als ich dann in diese Tretmühle reinkam, dieses Narzisstische und das ging wirklich auch an die Psyche, man zweifelt an sich selber. Also ich glaube, dass mein Erhaltungstrieb Gott sei Dank groß genug war, dass ich immer gekämpft habe. Also ich kann auch wunderbar streiten, Gott sei Dank, weil wäre ich so ein ganz stiller Mensch, würde ich das wahrscheinlich heute noch aushalten, weil man wird ja beeinflusst. Man wird ja beeinflusst so subtil, dass man sich selber als Versager sieht. Hm. Ich habe mich lange Jahre wirklich schlecht gefühlt. Wie kannst du nicht sehen, was dein toller Mann alles tut, was er deinem Kind alles bietet? Ne, wieso musst du schon wieder Theater machen? Also eigentlich das, was man mir auch immer eingepflanzt hat. Und irgendwann glaubt man das. Und meine Mutter hatte was ganz Tolles gesagt, als ich dann wirklich nur mit mit 23 Kartons, da waren nur Kleidung drin, ausgezogen und zwei Koffern. Alles andere ist halt verloren gegangen, leider auch Erinnerungen und sowas. Aber als ich mit diesen zwei Koffern bei meiner Mama und bei meinem Papa vor der Türe stand, die nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hatten, haben die gesagt, endlich haben wir unser Kind wieder. Die sagte, ich habe in deinem Gesicht gesehen, du bist wieder da. Das ist also wie so eine Gehirnwäsche oder eine Droge, die man plötzlich weglässt.
Ja.
Und sich frei von dieser Schuld zu machen. Das ist wirklich schwierig, sich frei zu machen von Schuld, die andere Menschen einem aufbürden.
Und so krass ist es ja dann irgendwie, dass Geschichten sich dann doch reimen in der Generation, ne?
Ja.
Also, weil das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, hatte ich an meinem Hochzeitstag auch. Und ich habe gedacht, das ist die Aufregung. Also man versucht sich ja das irgendwie auch so ein bisschen einzureden. Der Körper reagiert jetzt hier ganz komisch und eigentlich war es das Nervensystem, was sagte, das darfst du jetzt hier gerade nicht tun. Aber in dem Moment, als ich den Vertrag unterschrieben habe im Standesamt, habe ich auch gefühlt, ich muss ja jetzt eigentlich aufstehen und gehen. Und habe gedacht, das wäre Aufregung, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, wie mein Körper sich anfühlt, wenn ich aufgeregt bin.
Ich wäre die Erste, die mit dir gerannt wäre, hättest du es gesagt.
Ja, aber bei mir war es auch nicht der Druck von außen, also natürlich hast du ein bisschen Druck, weil die Leute
achten. Alles bezahlt, aber gut, shit happens, das
ja,
ist Geld.
Ja, aber ich hatte das jetzt nicht von dir oder von meinem Umfeld den Druck, sondern eher den Druck von mir selber, dass das jetzt so irgendwie sein muss. Und so reimt sich unbewusst eine Geschichte, ohne dass man das jetzt aktiv forciert hat, dass das so läuft.
Ja gut, ich habe es dir ja nicht besser vorgelebt, ne, muss man auch sagen. Wobei ich sah, das ist wirklich, ich bin so stolz, dass du trotz einem Kleinkind, die war ja noch ein Säugling fast, als nicht Säugling, nicht, aber sehr klein war die Kleine noch, dass du den Weg gegangen bist zu sagen, nein, das ist nicht das, was ich mir für mein Leben wünsche und auch nicht das, was ich meinem Kind vorleben möchte, ich gehe. Da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist etwas, das hätte ich mich nie getraut und ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir das gesagt hätte. Geh, lauf ganz schnell.
Also ich glaube, das hat auch bei dir ein bisschen gebraucht, das für dich einzuordnen, als ich damals die Entscheidung getroffen habe. Weil du hast dich nie dagegen gewehrt oder du hast mich im Allen immer unterstützt, aber die Reaktion war erstmal von dir eine andere. Es war immer auch, ja, das erste Jahr ist halt schwierig und guck und
genau.
Es war immer dieses Jahr, schau erstmal und man muss sich halt als Eltern finden und, ne?
Ja gut, mit dem Wissen zum Beispiel, was ich gerade von dir bekommen habe, dass du dich bei der Unterschrift schon unwohl gefühlt hast, hätte ich das vielleicht sogar anders gesehen. Aber ich erinnere mich ja noch selber, wie es war, als du frisch auf der Welt warst, was da so in einem alles abgeht. Ja. Ne? Und daher habe ich das mehr so auf dieses Thema gebracht. Dieses Thema Hormone, Frischmutter, ne, dieser Stress, der Schlafmangel, ne, dann die mangelnde Unterstützung vom Mann, ne, so dieses ganze Zusammenspiel. Aber ich habe ziemlich schnell erkannt, dass das mit dir und deinem Mann nichts mehr wird. Das, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das einordne in, ach wie schade oder muss nicht sein oder Gott sei Dank. Es ist einfach die Entscheidung, die für dich richtig war.
Und das war ja damals auch das, was ich gedacht hätte, weil ich habe es viel auf meine Mutterrolle geschoben, dass ich so unglücklich bin. Aber das war es ja dann im Endeffekt gar nicht. Dann lass uns noch mal über die Zeit sprechen, als ich klein war. Gab es Situationen, in der du dir gewünscht hättest, ich wäre damals irgendwie lauter oder selbstbewusster gewesen? Also kannst du dich irgendwie an Situationen erinnern, wo du dir ja das von mir gewünscht hättest?
In der Schulzeit.
Ja.
In der Schulzeit, also sagen wir mal so, das ist, man kann das nicht spiegeln, aber ich hatte auch nicht so eine schöne Schulzeit. Und ich musste mich alleine wehren. Weil bei uns zu Hause war das Mobbing gab es nicht. Entschuldigung, aber jetzt reiß dich zusammen. Ja. Ne? Und jetzt, mein Gott, dann wehr dich, hau dir eins vom Kopf, keine Ahnung. Also es gab keine hohe soziale Kompetenz zu sagen, du, da müssen wir jetzt mal reagieren, Gespräche suchen oder sonst irgendwas. Und als für dich die Schulzeit so schwierig war, da hätte ich mir gewünscht, dass du lauter bist und deine Grenzen ziehst. Also das, was du für, der Kleinen heute beibringst, halt, stopp, das hätte ich mir mehr gewünscht. Aber ich war auch nicht in der Lage, es aus dir rauszulocken. Ich habe ja hinter dir gestanden, ich habe ja auch dafür gesorgt, also ich habe ja bald selber ein Kind gewürgt, ne? Also ich meine, ich gebe es offen zu, wer meinem Kind an den Kragen will. Aber dieses, deine Grenze selber zu ziehen. Und ich hatte das Gefühl, dass du dich auch noch zum Teil schuldig fühltest, dass die dich so behandelt haben, wie sie dich behandelt haben. Und das fand ich eine ganz schlimme Zeit.
Ja, ich glaube, jetzt hat man ja auch ein bisschen den Einblick bekommen, wie wir beide halt geprägt wurden. Und so wurde ich natürlich dann auch geprägt. Du bist ja auch sehr viel über deine Grenzen gegangen, ja, in der Familie. Und das ist ja auch etwas, was ich dich ja auch irgendwie übernehme. Und dann der sehr, auch ich habe eine dominante Mama, ich habe auch einen dominanten Vater gehabt. Jeder auf seine Weise, das muss man ja schon sagen. Und ich durch Papa ja auch nicht wirklich viel Selbstwert mitbekommen habe. Natürlich war er auf einer Seite, hat er immer gesagt, ich bin das tollste Kind auf der Welt. Aber auf der anderen Seite hat er mir auch viel gezeigt, dass ich ohne ihn nichts kann und nichts sein werde. Und das war ja etwas, was mich geprägt hat und was ich sehr lange ja auch aus mir herauskitzeln musste, meine innere Stärke irgendwie zu finden. Bis heute, ich auch immer noch ein bisschen damit struggle, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Aber du würdest dann auch sagen, um das Bild von nach außen so ein bisschen zu malen, weil ich höre ja viel, wow, du bist so stark, Sam, wie bist du so stark geworden, dass ich nicht immer so stark war.
Auf gar keinen Fall. Also ich hatte ja auch immer den Eindruck, so als Mutter bin ich dir manchmal peinlich, weil ich immer die war, die nicht in ihrer Beziehung immer so stark war, aber in allem anderen schon stark war, auch im Geschäftsleben. Ich habe immer gesagt, wo es lang geht. Ich habe mich nie klein machen lassen von anderen Menschen, sondern nur in meiner Ehe quasi. Und natürlich habe ich gar nicht erkannt, dass durch die Prägung deines Vaters du dich mehr eingeschüchtert gefühlt hast und gar nicht durch die Prägung deiner Mutter Selbstbewusstsein nach außen an den Tag legst.
Denn
ne?
Du warst ja auch für mich stark. Also ich hatte dann auch wenig Raum, so rückblickend, du hast dich für mich stark gemacht,
ja,
was einfach deine Rolle damals war. Aber so hatte ich natürlich wenig Raum, selber herauszufinden, wie muss ich mich stark machen. Und dann bin ich natürlich auch immer den einfachen Weg gegangen, weil ich habe meine Löwenmama vorgeschickt. Die regelt das schon so für mich. Aber in welchem Raum konnte ich auch lernen, stark zu sein, weil das geht dann nicht nur durch Abgucken.
Nee, genau, so. Man muss es eigentlich erleben, sage ich mal, und dann habe ich auch noch dieses, wie sagt man, diese Last, dass ich ja, wenn du mit einem Problem kommst,
das löse.
Also wir reden dann nicht nur, ich löse das Problem jetzt mal.
Genau.
Ich musste, als du älter wurdest, erstmal lernen, nicht immer die Lösung direkt zu präsentieren, sondern mich da zurückzunehmen, weil im Kopf hatte ich natürlich schon einen Bauplan, keine Ahnung. Ne? Es war halt in meinem Kopf immer alles schon fertig.
Ja.
Aber du warst immer, also wenn wir zusammen weggegangen sind, ab der Teenagerzeit. Ich sage ja, als Kleinkind warst du ein ganz offenes Kind, aber so ab der Teenagerzeit hat man immer gesagt, so eine extrovertierte Mutter und so ein introvertiertes Kind. Und weißt du noch, als du angefangen hast mit diesen Social Media, ich meine, ich hatte davon keine Ahnung, ne? Und habe nur gedacht, ja, die redet da rein, ja, die muss ihr Gesicht zeigen. Habe aber dann gedacht, wenn du ihr das jetzt sagst, dann sagt die Mama, du bist bekloppt. Und irgendwann habe ich gesagt, Kind, du musst dein Gesicht zeigen, du musst dich zur Marke machen. Weil das, was du sagst, ist super. Dann hast du gesagt, ach nee. Und die ersten Videos, wenn du die anguckst, hast du nur ganz rote Wangen, hektische Flecken. Deine Eröffnung, weißt du noch eine?
Das war schlimm, weil ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt tatsächlich.
Genau. Da haben wir gedacht, das wird der schweigsamste Friseursalon ever.
Ja, als ich damals ja die Ausbildung angefangen habe, hast du ja gesagt, du willst Friseurin werden. Wer redet denn dann mit dir?
Ja. Ja. Das wird der schweigsamste Friseurladen ever. Du willst gar nicht mit Menschen, du willst nicht sprechen.
Ja.
Und guck an, ne?
Aber vielleicht war es auch, und das meine ich nicht bewertend, auch für mich ein bisschen schwer, neben dir standzuhalten.
Das kann sein.
Ne? Also, aber dass ich dann recht früh ja auch alleine gewohnt habe, um irgendwie auf die eigenen Beine zu bekommen, ja, weil ich wäre sonst co-abhängig von dir geblieben. Also ja, das muss ich schon so sagen, weil da kann ich ja gar nicht mithalten.
Aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn wir dann zusammengezogen wären. Du hättest schön deine Karriere gemacht. Ich hätte dir dann wahrscheinlich weiter Bütterchen geschmiert. Das ist auch nicht so schlecht.
Weiß ich jetzt nicht.
Denk dran, irgendwann bin ich alt genug, dann ziehe ich bei dir ein.
Das ist nicht schlimm. Ich versuche so viel Geld zu verdienen, dir ein ganz tolles Pflegeheim mit einem ganz, ganz süßen Pfleger zu organisieren. Okay. auch so zum Thema, zu meiner Ausbildung und so. Was hattest du damals in mir gesehen, dass ich selbst noch nicht konnte? Also ich würde ja meinen, ich bin so, ist egal, wie wir es jetzt nennen, innere Mitte bei mir selbst, die letzten 4, 5 Jahre geworden, dass ich meine innere Stärke so ein bisschen gefunden habe. Ich würde sagen, zwischen 20 und 30 war viel Findungsphase und Ausprobieren und na klar auch da Höhen und Tiefen. Aber was hast du so beobachtet, was du dir gewünscht hättest, was ich früher in mir gesehen?
Dass das Leben nicht absichtlich gegen dich spielt. Ja. Du hattest manchmal so eine Schwere in dir, dieses, alles ist gegen mich. Und diese Last.
Das ist wie eine Therapiestunde hier.
Vielleicht. Ah, das. Also diese Last, die du hattest, das war nicht schön zuzuschauen. So alles ist so, du hast ja auch oft gesagt, Mama, alles ist so ungerecht. Ne? Das ist alles so, ne? So jeder Baustein, der sich nicht aufgelöst hat, hast du so persönlich genommen. Und davor konnte ich dich nicht retten.
Ja, und das ist etwas, das versuche ich auch in den Dingen wiederzuspiegeln, die ich so weitergebe. Weil mein größter Trigger ist es bei Menschen, die sich in die Opferrolle bringen. Und das glaubt mir kaum jemand, wenn ich sage, ich war so ein Mensch, der sich immer in die Opferrolle gebracht habe, weil das natürlich auch ein bisschen so geprägt worden ist, dass ich da reingehöre. Ne? Also durch viele Dinge, die mir auch Papa gesagt hat und Konflikte, die ich hatte, dass ich das alles persönlich genommen habe, was das Leben mir vor die Beine schmeißt, weil das Leben spielt natürlich so, wie es ist. Und es hat wirklich sehr lange gebraucht, um da rauszukommen. Und gut, trotzdem habe ich mich jeder Herausforderung gestellt, das kann man anders nicht so sagen, aber ich habe halt immer sehr gelitten, ja.
Ja, das muss ich sagen, war so nicht schön, als Mutter zuzuschauen, ne? Weil natürlich reicht meine psychologische Intelligenz nicht aus, weil ich bin kein Psychologe, dich da rauszuziehen. Ne? Weil ich weiß, oder so habe ich es in Erinnerung, dass ich dir immer versucht habe, ein Gespräch aufzuzwingen. Und das war für mich sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel ja dein Vater mich mit monatelangem Schweigen bestraft hat, wenn nicht alles so lief. Jetzt hatte ich auch noch ein schweigendes Kind. Und das war für mich anstrengend, immer wieder, ne, zu fragen, woran liegt es denn, Kind, was können wir denn tun? Ne? Und das hat ja im Nachgang immer gefruchtet, aber es hat manchmal sehr lange gedauert. Und mit seinen eigenen Psychodingen in Konflikt zu geraten mit den psychologischen Problemen des Kindes, da hat meine Ausbildung einfach im Kopf nicht für ausgereicht immer, ne?
Ja, und ich meine, das ist emotional ja noch komplexer, weil ich bin ja auch zum Teil Papa. Mit seinen Höhen und Tiefen und so triggere ich dich natürlich auch.
Klar. Also heute andere, nicht mehr tatsächlich.
Ja. Aber wir hatten schon natürlich auch eine Zeit, die war ja ein bisschen schwerer.
Ja.
Das muss man ja auch schon sagen.
Also heute nicht mehr. Aber Ja, natürlich. Also ich denke, auch so ein Teenager findet ja auch sehr schnell heraus, wie man sein Gegenüber dann auch, ja, wie sagt man, abstrafen kann, wenn man gerade keinen Bock hat, ne? Und ja, aber du hast dich die letzten Jahre da komplett von frei gemacht. Also, was ich sagen kann, und das hört sich ja so an, um Gottes Willen, du bist schlecht geprägt von deinem Vater, das ist ja Blödsinn, ne? Weil du hast auf jeden Fall eine große Intelligenz von deinem Vater und auch aus allem was zu machen, ne? Also, ist egal, welche Neuerungen im Leben kommen, ob technisch, visuell oder was auch immer, das hat er immer hervorragend gemacht. Und das sehe ich in dir auch. Diese Möglichkeiten auszuschöpfen, die das Leben dir bringt. Das ist ein wahnsinniges Talent in meinen Augen, dabei noch authentisch zu bleiben, ne, und sich dann auch noch seinen eigenen Problemen und Ängsten zu stellen. Ja, da kann man nur einen Hut vorziehen. Und ehrlich, ich mit 50, ne, gut, jetzt bin ich schon lange getrennt, aber dann noch von meinem eigenen Kind zu lernen, das ist irgendwie schon spooky manchmal.
Ich glaube, das ist eine Sache, wie man persönlich wächst. Also man kommt ja auch als Tochter irgendwann an den Moment, wo man merkt, man überholt seine Mutter.
Ja, klar.
Und das ist auch ein ganz komisches Gefühl, wo man vielleicht, also ich rufe dich immer noch an, wenn irgendwas ist, aber du bist vielleicht nicht mehr die erste Person, die ich nach einer Lösung frage. Und das war ein Prozess in der Weiterentwicklung, mich von dir zu lösen, von deinen Urteilen, von deinen Meinungen, aber auch von deinen Lösungen, weil auch das ist nicht bewertend gemeint, war für mich auch schwer, musste ich aber tun, um zu merken, dass ich mir das selber auch geben kann.
Ja, dass du tatsächlich niemanden brauchst. Ne? Du brauchst vielleicht einen Austausch, ob mit mir oder mit anderen, ist ja egal. Aber dass du deine Probleme und dein Leben selber managen kannst, und zwar so, wie dir das gefällt. Und umgekehrt, also manchmal weißt du genau, ich merke, das ist irgendwas im Busch. Dann gehe ich dir auch auf den Sack. Ich will das dann wissen. Ne? Und dann will ich auch helfen. Ne? Wenn ich weiß, ich könnte helfen. Aber bei mir ist ja auch noch ein anderer Prozess in Kraft getreten, nämlich. Auch ich habe losgelassen. Ich mache mir heute keine Sorgen mehr, ob du morgen früh noch Brot in der Schublade hast oder weiß ich nicht, ob die Kleine auch, keine Ahnung, pünktlich in der Kita war. Ne? Solche lapidaren Dinge, ich habe einfach komplett losgelassen und kann heute eine ganz andere qualitative Zeit verbringen. Weil du kommst schon. Du hast mal zu mir gesagt vor ein paar Jahren, Mama, du kannst dich darauf verlassen, ich komme, wenn was ist. Und darauf verlasse ich mich jetzt.
Ja. Wann hast du gemerkt, dass ich dann irgendwann meinen eigenen Weg gehen werde? Weil ich habe mich ja mit 21 Jahren selbstständig gemacht. Das war ja auch eine turbulente Zeit. Aber wann war so genau der Punkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht aus der Mutterperspektive, ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen? Oder weil sie in sich gestärkt ist. Weißt du, was ich meine? Weil ich war ja auch viel alleine. Ich habe ja auch viel alleine gewohnt. Und wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt hat es es. So.
Nachdem du, also du hast ja die kleine Kopfsache aufgemacht, da warst du Feuer und Flamme und irgendwann hast du dann zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, ich schmeiß die ganze Scheiße hier hin. Da hattest du irgendwie keinen Bock mehr, ich weiß es nicht. War auch wieder eine Verkettung von Dingen, personalkrank oder ne, was weiß ich, ne? Und dann habe ich so gedacht, mein Gott, jetzt, ne? Da musst du jetzt einfach mal durch. Und du bist da durch und danach habe ich gedacht, ja, jetzt hat es, weil dann hast du Zukunftspläne gemacht. Du hast angefangen zu sagen, ich glaube, man muss das so und so und so machen. Und dann hattest du die Idee und die Idee und die Idee und da war mir klar, jetzt lüftet.
Meinst du, das kam nach dem ersten Personalschwung, den ich dann aussortiert habe?
Ja, weil in meinen Augen hat es so Klick gemacht. Du weißt, wir hatten viele Gespräche über deinen ersten Personalstamm. Man konnte an vielen Dingen fühlen. Ne? Jetzt gehst du als Mutter ja auch nicht hin und sagst, pass auf, ich bin so erfahren, ich weiß genau, man sieht das, ne? So. Du musstest das selber erleben. Die Konsequenz, die entsteht, wenn man nur das Gute im Menschen sieht, ja, oder
Ja.
sich alles gefallen lässt. Man muss für sich einstehen, man muss für sein Unternehmen einstehen. Das hat was mit Verantwortung für sich selber zu tun. Es hat an erster Stelle zu stehen, aber dann auch für die anderen. Und das hast du leider sehr schmerzhaft, muss man sagen, gelernt. Und dann war mir klar, jetzt weiß ich's.
Ja, weil das deckt sich ja konträr zu der Aussage, wo ich immer sagte, okay, mit den ersten Personalerfahrungen habe ich dann Tabula Rasa gemacht und gesagt, okay, ich stelle jetzt nur noch Leute ein, die zu mir passen und übernehme ja auch Verantwortung.
Ja.
um die Kontrolle auch wieder ein bisschen mehr über mein Leben zu bekommen, weil ich schon immer in einer passiven Rolle war. Auf der anderen Seite war ich ja sehr mutig, auch mich so jung selbstständig zu machen. Ich bin ja auch sehr blauäugig, wie du zum Kind gekommen. Also die Kopfsache ist eigentlich, bin ich in deinen damals 21 Jahren sozusagen. Und da war es, glaube ich, auch gut, dass man sich nicht so viele Gedanken gemacht hat. Trotzdem war ich so ein bisschen in der passiven Haltung. Ich habe halt meinen Job gemacht und halt geguckt, was kommt, um dann zu reagieren oder halt dann nicht zu reagieren.
Und ich glaube einfach, die Menschenführung, dadurch, dass du ja eh früher jemand warst, der mehr isolierter war oder sich isoliert hat, ne, nicht jetzt zwangsweise, sondern und plötzlich mit Menschen so eng zusammenarbeitet. Ich meine, das war auch ein kleiner Laden, ne? Dann die Erfahrung zu haben, wann ist jemand nicht mehr wohlwollend zu dir? Das hat natürlich durch die Unsicherheit, die du hattest, ne, die du aus deiner Prägung mit hattest, mit dazu geführt, dass das überhaupt so lange da gelaufen ist. Ne? Nämlich, ja, liegt es vielleicht an mir, hätte ich vielleicht das und das noch machen müssen oder ich könnte ja das noch machen, vielleicht funktioniert das dann. Ja, aber die anderen müssen ja mitspielen auf der anderen Seite. Und die anderen haben ja ihren Lebensplan, sag ich mal. Und da war ich echt froh, dass es dann irgendwann Klick gemacht hat und du gesagt hast, nee, also.
Ja, ich wurde auf jeden Fall da besser drin, aber ich muss sagen, das ist genau das Thema, was ich heute noch habe. Und das hattest du tatsächlich ja noch nie, diese Angst, nicht gemocht zu werden, ne?
Nee.
Also das hast du mir nicht vererbt. Ich habe immer noch, also klar, ich arbeite dran und ich spiele da ja auch mit, ne, Social Media und so, aber gerade so im Personalwesen, ne, von damals bis heute habe ich mich da auch besser abgegrenzt, aber es ist immer noch ein tief sitzendes Bedürfnis bei mir, gemocht zu werden und alles dafür zu tun, damit eine Beziehung auch auf professioneller Ebene funktioniert, auch wenn es über meine eigenen Grenzen hinausgeht.
Das ist verrückt, ne? Ja. Also ich muss ehrlicherweise sagen, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ja. Weil ich denke, wer mich nicht mag, der kann ja gehen, ne? Und man muss ja mit mir nicht, man kann, aber man muss ja nicht. Aber mein Leben hängt nicht davon ab, ob mich jemand gut oder schlecht findet. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich finde mich okay. Ich finde sogar, dass ich meine Werte oder die Werte, die Menschen haben sollten, sehr gut lebe, bemühe mich und glaube, gehe so ehrlich wie möglich mit den Menschen um, ohne sie zu verletzen. Ne? Ich respektiere Menschen, ich respektiere andere Meinungen. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein, nur um trotzdem denjenigen zu akzeptieren und zu respektieren. Und wem das dann nicht passt, nur weil meine Nase vielleicht, keine Ahnung was, oder ich bin zu laut oder zu leise, was auch immer. Ich möchte mich von anderen nicht beurteilen lassen. Mir ist das einmal passiert, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken gemacht habe. Ich mache ja ab und zu auch Fernsehen, Live-Fernsehen. Und habe dazu ja gesagt, weil ich gedacht habe, boah, das ist ja voll spannend, das macht mir total viel Spaß. Wusste dann nicht, dass man nachts angerufen wird, dann geht es um Quoten und Einschaltquoten und keine Ahnung was. Und dann auch Social Media, ich habe das gar nicht bedacht. In dieser Nacht saß ich, obwohl das alles sehr erfolgreich war, weinend in meinem Bett. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, was ist denn mit dir los? Das war doch super. Ich sage, was bin ich denn bekloppt? Was tue ich mir denn da an? Das hätte ja auch einen riesen Shitstorm geben können. Habe aber dann für mich entschieden, mir macht das so viel Spaß, ich mache das weiterhin, das mache ich jetzt 9 Jahre schon und mir ist es egal.
Was du meinst, du moderierst den Rosenmontagszug?
Ja.
Genau. Wir kommen halt immer im Rosenmontag.
Ein herzliches Hello, ja.
Ein herzliches Hello. Du hast mir damals erzählt, dass du auch einen Hasskommentar bekommen hattest, ne, irgendwo.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja gut, ich habe erstmal gedacht, der kennt mich doch überhaupt nicht, ne? Was will er überhaupt von mir? Also ich in meinem schrulligen Dasein denke ich mir so, warum äußern sich andere Menschen? Na, muss aber sagen, dass ich das, also mir ist es tatsächlich egal.
Was meinst du, woher das kommt und warum ich das nicht habe?
Ich glaube, weil dein Vater das schon sehr frühzeitig bei dir unterdrückt hat und du wolltest immer dem Papa gefallen. Und ich glaube, dass Kinder halt abgucken, ne?
Klar.
Ich bin immer noch froh, dass ich immer so renitent war, ne? Aber dieses nach außen sein, dass es mir egal ist, was andere denken, das hat er ja auch versucht, immer klein zu reden. Und vielleicht ist das, was bei dir auch hängen geblieben ist. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber er hat ja immer gesagt, du musst gar nicht glauben, dass dich jeder mag. Ne? Also Menschen, die dir auch so Sachen sagen wie, hast du mal in den Spiegel geguckt? Was anderes als mich kriegst du sowieso nicht mehr, wie hässlich du bist. Ja, also das ging ja bei uns schon zur Sache. Ja. Ne? Und trotzdem hat es mich nicht gebrochen. Und als ich aus dieser Ehe rausging, muss ich sagen, war ich noch stärker. Es ist wirklich so, nur der Mensch, den ich, die Menschen, die ich am meisten liebe, die können mich verletzen. Andere Menschen können mich nicht verletzen. ich gebe dir in diesen Raum einfach nicht.
Ich glaube, das ist damals, weil ich bin ja sehr, also sehr heimlich aufgewachsen. So, ich war ja auch kein rebellisches Kind, ne? Nee. Ich war ja nie, habe mich immer an Regeln gehalten. Das würde man mir vielleicht nicht ansehen, aber ich war wirklich ein liebes Kind.
Dass du irgendwann tätowiert nach Hause kamst.
Ja gut, aber da war ich ja auch schon ausgezogen. Aber ich war immer ein sehr liebes, angepasstes Kind und hatte auch noch nie so richtig rebelliert. Ich glaube, die Art, die ich jetzt tue auf Social Media, also ist eine Art von Rebellion und halt auch meinen tätowierten Körper. Das war für mich ein Ausdruck an, ich will irgendwie möchte mich auch ein bisschen abgrenzen, weil früher hat man auch sehr viel gesagt, weil ich habe ja auch im Karneval getanzt, bisher wie die Mama. Und das war damals, wollte ich mich nicht als dich identifizieren. Und das war gar nicht gegen dich, sondern um meine eigene Individualität irgendwie zu finden, die ich aber sehr lange gesucht habe und dadurch nicht wusste, wer ich bin. Und das führte, glaube ich, auch dazu, dass ich nicht stark war. Und dass es auch noch nicht da ist, wo ich gerne wäre, würde man vielleicht von außen jetzt nicht so meinen, aber ich habe immer noch so ein paar Prozente, wo man mich immer wieder daran erinnern muss, wer ich bin, was ich geschafft habe, dass ich die kleine Sam da lasse, wo sie ist und die große Sam halt wieder da ist, weil auch die Trennung natürlich viel mit mir gemacht hat.
Na klar.
Ich war ein verwöhntes Einzelkind, das muss man einfach so sagen. Und dann musste ich irgendwie auch durch die Umstände, es hat sich ja dann auch gefügt, Gott sei Dank, da mit dieser kleinen Wohnung und so, dann arbeiten gehen 12 Stunden. Ich meine, ich wurde ja auch in dem Ausbildungsbetrieb da wirklich auch ausgenommen.
Ja, absolut.
So. Was ich vorher gearbeitet habe, war vielleicht mal bei euch im Büro oder irgendwelche Briefe packen oder so, aber auch richtig gearbeitet habe ich bis dahin noch nicht. Das klingt wie ein bisschen wie bei Plötzlich Prinzessin umgekehrt, dass ich erstmal meinen Lebensweg finden musste. Das war für mich damals hart und natürlich auch, dass mein Vater den Kontakt zu mir abgebrochen hat, weil rückblickend denke ich schon, ich war mehr ein Mamakind, weil wir waren ja auch viel, viel näher,
ja.
Aber ich wollte ein Papakind sein.
Ich weiß.
Ja.
Also das weiß ich, deswegen habe ich auch immer gedacht, wenn er sich trennt, also wenn er das forciert, dass du mit ihm gehst, ne, weil er hätte dir immer die Welt zu Füßen gelegt, das hätte ich gar nicht gekonnt, ne, so das, da stand ich einfach in Konkurrenz mit etwas, das ich nicht erreichen konnte, ne, aber ja, natürlich warst du verwöhntes Einzelkind, aber trotzdem hast du immer die Werte auch gelebt.
Ja, klar.
Also, ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, so du hast Einzelkind, Arschlochkind, ne? Keine Ahnung. Nee, so ist das nicht. Aber ich weiß noch, du warst 3 oder 3,5, da haben wir mal über Geschwisterchen nachgedacht. Da hast du deinen Koffer gepackt, hast gesagt, zieh ich zu Oma, ne? Da hast du gar keinen Bock drauf gehabt, ne? Die Schuld, die man als Elternteil, und das kannst du ja heute, glaube ich, besser auch nachvollziehen, man macht schon vieles aus Schuldbewusstsein.
Ja.
Und das komischerweise ist es bei mir so, dass auch wenn ich mich schuldig gefühlt habe, mich trotzdem nicht fremde Leute angreifen können. Hm. Das ist für mich, ich gebe dieses Recht einfach nicht raus. Ne? Vielleicht hilft dir das ja auch in Zukunft. Menschen, die in deinem Leben keine Rolle spielen, dürfen auch in deinen Gedanken keine Rolle spielen. Und so handhabe ich das.
Mhm.
Und ich habe auch ganz oft Erlebnisse, dass Leute sagen, boah, wir haben immer gedacht, du bist eine Kratzbürste, ne? Oder ne, weil halt stark,
ja,
Durchsetzung,
ja.
Ich bin auch sehr durchsetzungsstark, das hat mich in meinem Leben immer weitergebracht, aber nie unverschämt, ne? Oder polterig. Aber dass die Leute dann machen und sagen, mein Gott, hätten wir gar nicht gedacht, ne?
Na, witzig, aber das sagt man ja über mich auch, dass man denkt, ich bin gar nicht so nett.
Und dabei verbinde ich auch gerne Menschen, ne? Ich bin jemand, der gerne Menschen zusammenbringt, ne?
Ja.
Und Menschen einschwört für gute Dinge, ne? So, aber da denke ich auch, mein Gott, ne? Was machen die Leute sich vorher im Kopf, ne? Statt sie einfach mal.
Ich glaube, dieses Opferdenken, und ich glaube, dann schließt sich auch der Kreis, ist, dass ich mir damals die große Schuld dafür gegeben habe, dass Papa den Kontakt mit mir abbricht. Und dieses Gefühl habe ich halt dann durch mein Leben mitgezogen. Dass,
obwohl er dich erpresst hat? Ich meine, er hat dich erpresst, er hat das gesagt,
ja,
warum
er
den Kontakt abbricht.
Kinder suchen die Schuld immer bei sich, auch wenn ich schon 17 war. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was ich dann dadurch durchs Leben getragen habe, dass mir so ungerechte Dinge passieren und so. Also wenn es so drüber reden, wird es ein bisschen klarer. Und ich glaube, meinem Weg zur ersten Therapie, die ich ja damals gemacht habe, nach meiner Fehlgeburt, weil dann auch so krasse Verlustängste kamen, hat sich das nach und nach ein bisschen aufgebrochen. Also.
Und was man vielleicht auch sagen muss, ich glaube, das geht vielen so, nur weil es Familie ist, muss es nicht trotzdem ein Arschloch sein. Und es ist jetzt mal egal, ob Vater, Mutter, Tante, Onkel, wer auch immer, ist scheißegal. Nur weil es ein Familienmitglied ist oder auch der Vater oder die Mutter ist, heißt das nicht, dass derjenige sich falsch, komplett falsch verhält.
Mm-mm.
das schließt sich einfach, das ist nicht so.
Nee, aber ich glaube, da haben wir auch bei den letzten Jahren auch dazu gelernt, ne? Wo ich ja auch hier und da gebrochen habe, weil ich denke, okay, wenn du ein Familienmitglied sein möchtest, dann musst du dich halt auch so verhalten und dementsprechend auch Verantwortung übernehmen.
Ne? Also Blut ist dicker als Wasser ist nur ein Spruch, ne? Weil ein Spruch. Das muss auch gelebt werden. Ne?
Ich habe mir ja meine eigene Familie sozusagen noch um mich herum gebaut mit meinem Inner Circle, wo die halt ja Familie für mich sind. Ne? Sonst haben wir ja auch nie so eine große Familie gehabt, weil aus Papas Seiten gab es halt keine.
Da gab es keine, er mochte keine Menschen.
Da weiß ich gar nicht, woher ich das habe.
Der mochte gar keine Menschen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber du siehst, wie sich das fügen kann. Ne? Also als ich aus dieser Ehe raus bin, habe ich gesagt, ich heirate. Und oh nee, ich will Männer gar keinen Bock. Ich habe genau ein Jahr später geheiratet. Und den Mann, den ich jetzt habe, der hat dazu beigetragen, dass ich geheilt bin. Dass ich das nicht mehr dieses beschissene Gefühl in mir habe, ich bin schuld für das, was mir passiert ist. Sondern der, ja, sag ich mal, in seinem Herzen so rein ist, dass wir eine Beziehung führen können, ohne Stress, ohne Theater, ohne ja, diese Dramen. Ne? Und das würde ich, also ich würde mich nie wieder mit weniger zufrieden geben.
Apropos Dramen und Rollenbilder. Wenn du das von damals mit heute vergleichst, was hat sich im Bild von Frauen deiner Meinung nach verändert und auch bei dir selbst?
Also, ich werde ja schon mal gefragt, du wärst ja schon eine starke Feministin, ne? Wie ich denn dazu stehen würde. Ne? Dann frage ich mich dann immer so, was soll alleine die Frage? Ne? Weil eigentlich bin ich auch eine Feministin. Ich formuliere es nur nicht so, sondern ich habe mich nie in der Rolle gesehen, dass ich in irgendeiner Form unterdrückt werde, sehe aber durch dich sehr wohl, wie viel Steinen jungen Frauen, also gerade jetzt diese Generation, in den Weg gelegt wird, ne? Weil wir noch lange nicht alle Rechte haben. Ich glaube zum Beispiel, dass mir das nicht früher aufgefallen ist, weil ich mich nicht so entfalten konnte, wie ich vielleicht gewollt hätte.
Und du hast ja auch keine Vorbilder anders gehabt.
Genau, ich habe ja keine Vorbilder. Aber ich wurde ja schon unterdrückt, ohne dass ich, bis ich es gemerkt habe, dass ich unterdrückt war, war es ja schon was zu spät. Ja. Ne? So, das muss man ja ganz klar sagen. Ich glaube einfach, dass das Rollenbild heute, also für die Männer wird es schwer. Die Männer müssen einfach, ja, mit ihrer Persönlichkeit überzeugen. Es reicht nicht mehr, dass sie das Geld nach Hause bringen oder einen tollen Job machen. Aber sie könnten mit daran arbeiten, dass es nicht mehr so ist.
Absolut.
Und indem sie es einfach vorleben. Ich glaube, der Schlüssel zu diesem ganzen Erfolg, dass Frauen nicht mehr unterdrückt werden, ist, dass Männer es mit vorleben. Ja. Dass es für sie selbstverständlich ist, den Haushalt mitzumachen, für sie selbstverständlich ist, dass die Frau arbeiten geht, selbstverständlich ist, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie zu 100% genauso dafür verantwortlich sind. Und ich glaube schon, dass das greift, aber es wird noch lange Jahre dauern, weil es ist ja tatsächlich viele, viele Jahre davor einfach scheiße gelaufen. Ja. Wir können das nicht innerhalb von 3-4 Generationen ändern. Ne? Ja. Ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich meinen Mann noch fragen müssen, ob ich arbeiten gehen oder wählen dürfen. Das ist noch nicht lange her. Mhm. Ne? Und das braucht einfach seine Zeit. Ich finde es ein bisschen schade, dass dadurch dieses Thema aufkommt, wenn man Feministin ist oder sich für Frauenrechte überhaupt einsetzt, dass es direkt heißt, wir hassen Männer. Das hat damit nichts zu tun. Als Mann kann ich es verstehen, dass wenn das ein Riesenthema ist, man sich irgendwie schuldig fühlt, obwohl man ja vielleicht gar nicht derjenige ist, ne, so, dass das eine Zwickmühle ist und die jungen Generationen es jetzt einfach schaffen müssen, sachlich zu bleiben. Also sachlich in Form von Problem erkennen, Problem gemeinschaftlich lösen. Das wäre so meine rosarote Welt. Aber das wird noch dauern.
Erstmal finde ich es interessant, weil vor 2-3 Jahren hast du mir noch was anderes dazu gesagt. Da hast du noch gesagt, ja, Frauen müssen sich einfach ein bisschen anstrengen, weil du hattest ja auch nie Probleme. Aber das ist ja wie, als würde man bei Matrix eine Pille nehmen. Möchtest du die Wahrheit oder möchtest du so weiterleben? Und ich finde, wenn man sich einmal mit dem Thema befasst, kriegt man ja auch so eine Sensibilität dafür, was so passiert und was einem selber auch passiert ist. Und warum kriege ich das eigentlich gehört? Warum bin ich die anstrengende Frau? Weil der Mann neben mir ist auch laut und durchsetzungsstark und sagt, boah, ist das aber ein durchsetzungsstarker Mann. Mann, gerade du als durchsetzungsstarke Frau.
Ja, ich habe das halt tatsächlich nie gehört.
Ja.
Ne, ich bin in meinem Berufsleben fast immer neben Männern gewesen und auch lieber neben Männern, muss ich wirklich mal sagen, weil meine Generation Frauen haben auch oft sich darauf ausgeruht, eine Frau zu sein. Und da habe ich was gegen. Ne, deswegen war mein Ausspruch oft, ja, wenn ich das gleiche Recht haben will, dann muss ich auch das gleiche Recht leben. Also ich kann nicht sagen, ich will das, aber ich bin ja eine Frau, ich kann das nicht. Oder was ich auch nicht, für mich, ich weiß, das ist wichtig, eine Frauenquote zu haben, ist wichtig. Aber doch bitte nicht eine Frau als Frauenquote einsetzen, die gar nicht qualifiziert ist. Sondern wenn wir einen ehrlichen Standard hätten, würden wir über Frauenquote gar nicht nachreden, gar nicht darüber reden, sondern dann würde es sich von alleine erledigen. Dann wäre Mann wie Frau gleich qualifiziert.
Das, was, glaube ich, von dir ja auch mehr wahrgenommen wurde, ist, dass Frauen halt nicht die gleiche Chance haben wie Männer durch die strukturelle Wahrnehmung, die sie haben, weil Frauen eine andere Wahrnehmung haben als Männer.
Absolut.
Und das ist ja etwas, was ja vorher nicht so gesehen wurde, weil du ja auch in deiner Bubble dann bist und du sagst, mir wurde das damals nicht gesagt, aber schon spätestens, als man mir gesagt hat, wie du willst wieder arbeiten, als ich dann klein war und Papa sagt man sowas nicht, da müsste sich ja schon das die Ungerechtigkeit gezeigt hätten müssen, zu sagen, warum kriege ich das zu hören und nicht mein Mann? Aber das war ja damals kein Thema.
Da hat der Mensch drüber nachgedacht.
Das ist normal.
Die Firma ist doch alles ganz normal.
Genau.
Ne? So.
Und normal ist das halt eben nicht.
Ja, das hat tatsächlich nicht.
Genau.
Ne? Genauso wie es halt, gutes liegt nun mal in der Natur der Sache. Vielleicht ändert sich das in 100 Jahren mal und irgendein schlauer Mensch lässt auch Männer Kinder gebären. Ich weiß es nicht.
Dann werden wir wahrscheinlich aussterben.
Aber ja gut, den Schmerz hält ja kein Mensch aus. Ne? Aber das Problem ist doch, dadurch, dass die Frau die Kinder bekommt, das ja schon Makel eigentlich ist. Und das darf nicht sein. Wenn ich als Unternehmer sage, ich stelle eine Frau ein, sage ich mal, die in der Blüte ihres Lebens ist, hat man doch im Hinterkopf, die kriegt aber vielleicht ein Kind.
Genau.
Und schon hat die Frau einen Makel. Und das ist das, was nicht sein darf. Weil würden beide Elternteile gleich berechtigt sich um die Kinder kümmern, ja gut, dann kriegt die halt das Kind. In der Zeit fällt sie halt aus, das ist nun mal so, aber sie ist danach wieder da und zwar voll.
Ja.
Ne? Und da hapert es einfach im System komplett.
Wenn man halt sieht, was sich so tut im Bereichen von Feminismus, ist es ja auch so, dass auch wir Frauen da leider die Konsequenzen tragen, indem wir unter sexualisierter Gewalt und Femizide, die Raten steigen extrem. Ne?
Wahnsinn.
Also es wird jeden Tag werden 15 Frauen Opfer von sexueller Gewalt und 80% davon in ihrem eigenen Haushalt. Da zeigt sich ja auch eine ganz große Frust, die sich zwischen den Geschlechtern sich aufbaut und wie Männer versuchen, ihre Macht zurückzuholen im Sinne von Gewalt und Missbrauch etc. pp. Und das ist ja das Problematische, was ich dann so beobachte, weil ich finde schon, ja, du sagtest sachlich auf jeden Fall, aber wir Frauen dürfen wütender werden. Also wir dürfen lauter werden, wir dürfen mehr einfordern. Auf der anderen Seite versuchen sich dann Männer über Übergriffe halt sich die Macht zurückzuholen. Und das zeigt ja so ein bisschen die Problematik im System, weil da macht das System zu wenig für Frauen, um sie auch zu schützen. Die Schuld muss die Richtung wechseln, das ist das.
Genau.
Weil wenn man sagt, Gewalt von Männern, Frauen werden systematisch unterdrückt, bla bla bla, muss die Schuld in dem Sinne die Richtung wechseln, indem die Männer nicht mehr sagen, nicht alle Männer, sondern ey, das ist nicht okay, dass das passiert.
Ja, ja, ganz genau.
Genau.
Also ich meine, wie viele Übergriffe gibt es von Frauen auf Männer? Nee.
Kaum.
Ne? Das ist 0,01% wahrscheinlich, ohne eine Statistik zu sehen.
Es steht halt im keinem Verhältnis und wird halt auch nur in Argumentation gebracht, um irgendwas dagegen zu sagen. Ne?
Und das ist übrigens etwas, was ich gut finde, wenn Frauen selbstbewusst sind und sich entsprechend dagegen stellen können. Ne? Also mir hat mal ein Polizist gesagt, du musst dir nicht ganz so viel Sorgen machen. Du siehst schon noch unbequem aus, wenn du deine Augenbrauen hebst. Ne? Aber dann kann man mal sehen, wie man konditioniert wird. Ne? Dass man nämlich nicht eigentlich befreit im Dunkeln durch die Straßen gehen kann.
Ja, und dass man sowas anhören muss.
Dass man eine Aura haben muss, ja, die schon sagt, also in mir gibt es garantiert Ärger. Ne?
Ja, und nur weil das nicht, und das ist ja das Interessante, nur weil das mit dir nicht so viel macht, hast du es trotzdem erlebt.
Genau.
Weil es ist trotzdem auch ein Sexismus, der da stattfindet, wenn man sagt, du siehst ja schon unbequem aus. Wie siehst du denn die Ansprüche an Frauen heute, so beruflich, privat und als Mutter?
Es ist einfach von den Unternehmen her, muss mehr für allgemein für Familien gemacht werden, in meinen Augen. Mhm. Ne, es muss unter einem Hut gebracht werden, Kind und Karriere. Und das meine ich jetzt mal frei von Frau und Mann, sondern für beide. Weil wenn das System das hinbekommt, dass Familien willkommen sind, dann hat weder die Frau noch ein Problem, noch hat der Mann ein Problem. Damit wäre vieles schon mal geebnet, weil dann könnte die Frau ganz normal in ihrer Qualifikation, in ihren Bewerbungen ihren Job ausleben, der Mann könnte seinen Job ausleben und beides wäre vereinbar mit Familien. Hm. Und weil das nicht gegeben ist, glaube ich, haben wir das größte Problem überhaupt.
Und was würdest du Frauen in meinem Alter wünschen aus deiner Erfahrung heraus?
Das auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein, dass ich als Frau alles erreichen kann. Es gibt nichts, was eine Frau nicht kann. Man kann als Frau alles meistern. Und wenn man sich für Kinder entscheidet, auch dann kann man alles meistern. Es ist sicherlich nicht leicht. Das ist leider der Haken an der Sache. Aber es ist, lohnt sich, für sich als Frau selber einzustehen.
Das Einzige, was du auf gar keinen Fall tun kannst, wenn du alles kannst, was du machen möchtest, dabei nicht verurteilt zu werden. Und das ist ja etwas, was du ja auch erlebt hast. Ja, du kannst es, aber du wirst verurteilt dafür.
Ja, aber, ja, nicht aber, ne? Ja. Wenn ich dann aber die richtige Einstellung habe, zu sagen, es tangiert mich nicht, was andere Menschen von mir denken, gehe ich ein bisschen leichter durchs Leben.
Und du kannst froh sein, dass du das so hast. Ja, weil das haben, also andere Menschen sind anders geprägt und das macht halt dann schon viel mit einem, was die Gesellschaft, Mutter, Vater, Kind, was auch immer von einem dann erwartet und sich davon loszulösen. Ne?
Ich sehe es als mein Recht, dass ich mir aussuchen darf, wer mich verletzt und wer mich nicht verletzt.
Nur ist nicht der Grundbaustein, womit wir alle groß geworden
Nein.
sind.
Und also ich bin ja erst 55 und ich hoffe mal, dass wenn ich mal so 75, 85 bin, je nachdem wie alt ich werde, dass ich mir das erhalte, ne? Dass ich die Ruhe behalte. Das macht mich, glaube ich, zu einer geschmeidigeren Großmutter. Ne? So, das
wir kommen halt alle mit einem anderen Baukastensystem zustande. Ne? Und wenn man sich als Frau halt oft anhören muss, dass dein Wert davon abhängig ist, halt geliebt zu werden, einen Partner zu haben, das Haus, den Golden Retriever, ist es nicht so einfach, sich davon frei zu machen, weil viele darauf halt geprägt wurden. Will ich einfach auch nochmal so nach außen sagen, weil es hört sich natürlich immer einfacher an, mach dich frei, lass dich ärgern.
Das ist überhaupt nicht einfach. Heute sogar noch schwieriger als früher, ne? Weil wenn ich sehe, dieses alles, was Social Media ist, diese heilen Welten, die einem davor gegaukelt werden, ich finde das beängstigend.
Ja, jetzt kommt aber die Boomer-Generation raus.
Ich bin gar keine Boomer-Generation. Ich bin
Generation X.
Genau. Ich hab aufgepasst. Ich weiß, wer ich bin.
Aber es war ja früher genauso, ob es jetzt der Nachbar ist oder so. Bei denen läuft es ja auch immer alles ganz fein.
Ja, aber es ist ja viel schneller und viel mehr Menschen. Das ist doch eigentlich beängstigend. Ich beschallt werde mit perfekten Welten, mit perfekten Körpern. Da kann man sich ja nur einen Strick nehmen. Also ich meine, das ist doch alles Blödsinn.
Ja, und das ist so witzig, weil das ist deine Wahrnehmung, ne? Weil die jungen Leute sehen das ja gar nicht mehr so und die lechzen sich ja nach mehr Authentizität und Menschlichkeit. Ist halt natürlich immer eine Wahrnehmung.
Also das würde ich mir wünschen für Enkelkinder auf jeden Fall, dass das jetzt, dass die nicht das Gefühl haben über das, was sie dann da später mal sehen, die sind ja Gott sei Dank noch klein, das ist das Nonplusultra, was man erreichen muss. Ist übrigens etwas, was ich an deinem Account sehr, sehr mag. Ich würde auch meckern, das bist du. Also wenn ich jedes Mal sehen würde, jeden Morgen, weil ich stalke dich ja, ne, wenn du dich bei deiner Mutter nicht meldest, muss ich wenigstens gucken, na, das Kind lebt noch.
Und wenn ich keine Story hochlade,
dann kommt eine Mail, ist alles gut. Eine WhatsApp, ne, ist alles gut. Aber wenn ich jeden Tag sehen müsste, du würdest dich komplett anders darstellen und deine Seele quasi verkaufen, das würde ich dir sagen. Dann würde ich sagen, hör mal Kind, was machst du denn da?
Das würdest du ja mich nicht mehr wiedererkennen, ja. Aber ich glaube, das war ich schon immer. Ich war immer so, wie ich bin.
Ja.
Auch dann halt auch zurückgezogen oder introvertiert oder auch mal traurig. Aber ich konnte das nie so richtig verbergen, wie es mir geht, Wie ich mich fühle. Also bis heute halt auch nicht. Man sieht es mir ja immer im Gesicht an.
Und ja gut, aber das ist genau richtig, weil du ja eine wahnsinnige Expertise mitbringst. Und ich habe in meinem Leben gelernt, man kann nur Wissen weitergeben, wenn man selber es vorlebt und wenn man so ist, wie man ist. Sonst funktioniert es nicht.
So zum Abschluss, was hättest du gesagt vor 5 Jahren, dass ich mal auf großen Bühnen stehe, vor Hunderten von Leuten?
Ja, vor 5 Jahren hätte ich schon gesagt, ja, das ist möglich. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das sowas wird. Also jemand, der sich permanent hinter der Kamera versteckt, das wird nichts. Aber es ist beeindruckend. Aber was ich noch viel beeindruckender finde, ist, was das mit dir macht. Weil man merkt, dass das deine Kreativität dermaßen fördert. Ich habe immer das Gefühl, wenn du von so einer großen Bühne kommst, hast du wieder neue Ideen. Dann hast du das erlebt und das erlebt und das erlebt und hast sofort eine Idee dazu, was man machen kann, wie man in deiner Branche was revolutionieren kann. Also ich sehe dich wachsen mit jedem Bühnenauftritt. Und das finde ich richtig toll. Weil du wirst in deinem Leben, hoffe ich, weiter so machen. Ob du das auf kleinen oder großen Bühnen machst, ist mir sowieso egal. Aber die Möglichkeiten schöpfen. Also im Leben schöpfen, das, was das Leben dir gibt. Und das ist toll.
Dabei hast du mich noch nie auf einer Bühne gesehen.
Nee, aber ich möchte ja gerne mal mit. Vor allem möchte ich gerne mal mit in die Schweiz. Ich habe gehört, die sind da total nett.
Grüße geht raus an die Schweiz. Wo bin ich anders, als du erwartet hättest?
Also dich als Mutter so zu sehen, wie klug du das machst. Mit wie viel Sachverstand. Also das hört sich jetzt doof an. Nicht, dass ich gedacht habe, die kriegt das als Mutter nicht auf Kette. Das soll sich nicht so anhören. Aber wie du die Dinge analysierst und durchdenkst, viel mit auf den Weg geben, was dir gefehlt. Weil du analysierst, du agierst nicht nur aus dem Bauch heraus, so immer, ne? Das heißt, die Kleine wird unglaublich viel mitbekommen, was sie stärkt fürs Leben. Ich als Mutter war noch eine Generation, wir machen das jetzt einfach mal so, ne? Das ist ja Learning by Doing. Aber du nimmst deine Erfahrungen als Kind und setzt die um, um deinem Kind das Leben später leichter zu machen. Und das ist großes Kino.
Vielen Dank. Ja, danke Mama, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast.
Ja, ich wurde gezwungen und so habe ich ja endlich Zeit mit meinem Kind wieder verbracht.
Die einzige Möglichkeit.
Nein, das stimmt nicht.
Ich fand es sehr interessant, wie sich das Gespräch entwickelt hat, aber ich glaube, es ist auch mal interessant von außen zu sehen, wie ich so geprägt wurde, wie ich aufgewachsen wurde, wer noch so hinter mir steht natürlich auch. Ja, vielen Dank, Mama.
Sehr gerne, mein
Kind. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Bis zum Mode zurück.
Danke, dass du heute bei Hinterm Stuhl dabei warst. Vergiss nicht, den Podcast mit deinen Freundinnen zu teilen und eine Bewertung dazulassen. So hilfst du nämlich, dass Menschen diese Inhalte finden. Bis zum nächsten Mal.